Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Lippenpiercing, Turnschuhe, Leo-Look. Diese Pastorin entspricht nicht dem Klischee und auch, dass sie nicht darauf wartet, dass die Menschen zu ihr in die Kirche kommen, sondern selbst zu den Menschen geht und auch auf Instagram predigt, ist für manche einen gewöhnungsbedürftig. Doch Ina Jeckel ist eben eine moderne Frau und Pastorin, Mutter von 4 Kindern und on top auch das Gesicht der NDR-Sendung Dingenskirchen. Zum Start der neuen Staffel jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Ina Jeckel. Schön, dass du da bist.
Ja, moin, ich freue mich auch. Hi.
Ich habe mich gefragt, Pastorin, da denkt man natürlich, ihr arbeitet vor allem sonntags. Dann wäre ja so Montag sowas wie ein Ruhetag. Haben wir dich jetzt gestört in deiner Ruhe?
Nee, habt ihr nicht. Ich habe das natürlich eingeplant. Aber ich weiß, die Vorstellung ist tatsächlich oft so, dass PastorInnen sonntags am meisten arbeiten. Ich erlebe das gar nicht so. Ich habe da ja nur den Gottesdienst und dann meistens gar nichts mehr an dem Tag. Vielleicht mal einen Geburtstagsbesuch oder so. Der Rest der Woche ist rappelvoll. Von Dienstag bis Sonntag, würde ich sagen. Und montags ist mein Ruhetag, ja.
Guck mal, dann, wie schön, dass du heute an deinem Ruhetag gekommen bist und wie schön, dass du heute gut sitzt. Weil das letzte Mal, als du bei uns warst, hast du irgendwie falsch gesessen. Zumindest hast du ganz viele Kommentatoren bekommen, Kommentare, die irgendwie gesagt haben, wie sitzt du denn da?
Ich will das gerne noch mal demonstrieren. Ja? Ich habe nämlich so gesessen.
Also sehr lässig, sehr bequem.
Genau,
und lässig.
Es war einfach bequem und es hat sich so ergeben, dass ich so gesessen habe. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie lange mich das beschäftigt gehalten hat, weil es die Leute wahnsinnig beschäftigt gehalten hat. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe bestimmt 4-5 Monate lang andauernd Mails oder über Facebook Nachrichten bekommen oder auch über Instagram, was das, also wie ich mir das erlauben konnte, mit dem Fuß das Sofa zu berühren, also mit dem Straßenschuh, das hat die Leute, oder sagen wir, es hat viele Leute sehr aufgeregt.
Meinst du auch, weil du vielleicht Pastorin bist und die gedacht haben, das passt nicht irgendwie mit ihrer Vorstellung von einer Pastorin zusammen?
Das könnte sein, dass es auch daran gelegen hat. Aber also in ganz vielen Mails habe ich gelesen, was hat die Frau für eine Kinderstube genossen? Was ja gar keine Regeln und kein Anstand wurden dabei gebracht. Also ich weiß nicht, vielleicht auch so einfach so ein bisschen, weil man das nicht macht, so sitzen, kann natürlich auch sein. Aber also das fand ich erstaunlich.
Also wir freuen uns, wenn du dich einfach wohlfühlst und deshalb auch...
genau. Nein, diesmal mache ich den Fehler
viel,
nicht nochmal.
Viel erzählst von dem, wie dein Alltag aussieht, weil das ja wirklich spannend und interessant ist. Man hat so Bilder im Kopf und mal gucken, ob die alle so mit dem zusammen und übereinander passen, wie es in Wirklichkeit ist. Also dieses ganze große Thema Klima, Klimawandel, ist das auch für dich in deinen Predigten in der Gemeinde Thema?
In meinen Predigten? Mhm. Ja, immer mal wieder. Tatsächlich haben wir auch einmal im Jahr einen sogenannten Schöpfungsgottesdienst, wo dieses Thema, allein dieses Thema Raum finden soll. Mhm. Da geht es wirklich nur um die Schöpfung, wie bewahren wir die Schöpfung, wie ist das mit dem Klima?
Also überhaupt aktuelle Themen, finden die immer wieder Einzug auch in Predigen?
Ja, ich wüsste gar nicht, wie ich das sonst machen sollte. Ja klar, also für mich ist das so, ich gucke immer, was mir im Laufe einer Woche so begegnet. Ja. Also welche Menschen treffe ich, was haben die denn eigentlich für Themen, was beschäftigt die, worunter leiden Menschen, worüber lachen Menschen. Und dann gucke ich, wie ich das fruchtbar machen kann für den Sonntag, um darüber zu predigen. Also anders könnte ich mir das gar nicht vorstellen.
Also Kirche ganz aktuell. Und heute zum Wochenstart zu Gast ist aus Leer die Pastorin Ina Jeckel. Gitta Olsen-Fonger macht Lust auf mehr.
Hey, ich bin Ina.
Richtig, Ina Jeckel, Pastorin aus Ostfriesland, holt Kirche aus der angestaubten Ecke.
Ach so, okay, ach so. Und du bist wer nochmal?
Nicht nur bei Instagram aktiv, hat sie neben der Pastorenstelle seit 2 Jahren eine Sendung beim NDR. Dingenskirchen. Hier trifft sie auf Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Viele Orte wie ein Secondhand-Kaufhaus, ganz bunte Geschichten.
Warum engagierst du dich ehrenamtlich?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich weiß. Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. I love this place.
Oh, riecht das gut.
Riecht gut, ne?
Oh, schafft man denn das mit deinem Beruf?
Wie geht es den Menschen? Was liegt ihnen am Herzen? Woraus ziehen sie Kraft? Auch das Seelsorge.
So, jetzt bin ich mal gespannt, eure Lieblingskühe kennenzulernen.
Ja. So ist das.
Heute stellen wir die Fragen. Pastorin Ina Jeckel.
Ziemlich bunt dein Leben als Pastorin.
Ja, bunt und ein bisschen chaotisch.
Das große Grüne war tatsächlich ein Salat gerade, hast du gesagt?
Das war ein Salat, ja. Im Wahnsinn. Schrebergarten, da wurde der geerntet. So, riesig. Also habe ich nie gesehen, sowas vorher.
Ja, und wir haben ja gerade gehört und gesehen, dass du sowohl Fragen stellst, auch viel zuhören musst. Was machst du lieber?
Zuhören.
Aber also, das mit dem Fragestellen klappt auch sehr gut.
Ja, also ja, beides. Also ich kann ja die Fragen stellen und dann höre ich ja zu. Das mag ich an der Sendung ganz gerne, dass ich ganz viel höre von den Leuten.
Seid ihr als Pastorinnen auch so ein bisschen Therapeutinnen?
Fachlich natürlich nicht, aber vielleicht von der Idee her, dass wir den Menschen zuhören bei ihren Sorgen und Nöten, aber fachlich natürlich nicht. Also da achte ich auch drauf, wenn ich merke, das geht jetzt in einen therapeutischen Bereich, das müsste anders begleitet werden, dass ich den Menschen das auch nahelege, nochmal zu gucken, ob jemand anders vielleicht nochmal eine Anlaufstelle sein könnte.
Und so von den Nöten erzählen, sich von der Seele das reden, das hilft auch tatsächlich. Also denen, die zu dir kommen, den Menschen, ja.
Ich denke schon. Mein Eindruck ist das zumindest, wenn wir uns verabreden zu einem Seelsorgegespräch. Man muss jetzt auch nicht glauben, dass das dauernd vorkommt. Ne? Ja. Ich habe jetzt nicht jeden Tag in der Woche ein Seelsorgegespräch. Das kommt vielleicht alle 3 Wochen mal vor. Denn die Leute müssen ja auch erstmal diesen Anlauf nehmen, bei einer Pastorin anzurufen und zu fragen, kann ich vorbeikommen zu einem Seelsorgegespräch? Das ergibt sich eher so nebenbei, also im Laden zwischen den Schuhregalen oder so oder an der Kühltruhe oder vielleicht mal im Altenheim. So, da ergibt sich das eher bei Besuchen.
Also im Alltag. Wie sieht dein Alltag als Pastorin überhaupt aus? Wie würdest du den beschreiben?
Also der ist tatsächlich bunt, turbulent und vielseitig, würde ich sagen. Ich habe ja 4 Kinder. Mein Mann und ich haben zusammen 1,5 Stellen in der Kirchengemeinde. Und der Alltag ist also jeden Tag wirklich anders. Es gibt so ein paar Sachen, die man ja planen kann. Sowas wie, ich mache mein Büro oder ich gehe in die Kita und halte da eine Andacht. Ich gehe ins Krankenhaus oder ich besuche Menschen zum Geburtstag oder zu einem hohen Ehejubiläum vielleicht. Das kann ich alles planen. Und dann gibt es ja auch sowas wie, ein Mensch stirbt, braucht Begleitung am Sterbebett, jemand ist schon gestorben und die Beerdigung steht an. Das sind alles Sachen, die dann so ganz spontan noch dazukommen. Mhm. Auch die Seelsorgegespräche, das ist ja alles was ich gar nicht planen kann. Und dann sind das schnell lange Tage und mit 4 Kindern, die dann auch noch alle ihr eigenes Programm haben. Also
ich weiß, da ist der Tag ausgefüllt. Wir sehen dich ja auch gerade mit deinem Mann. Das ist ja schon besonders, dass ihr euch eine Stelle teilt, beziehungsweise jeder eine Stelle habt. War das so ein bisschen Bedingung für Lea, dass ihr gesagt habt, wenn, dann nur zusammen? Oder wie kam das?
Ja, das war schon so. Wir waren vorher auch schon zusammen auf einer Stelle. Und wir sind dann letztlich nach Leer gegangen, weil die Zwillinge sich ankündigten. Und meine Eltern und meine Schwiegereltern im Umkreis wohnen. Und wir gesagt haben, es geht uns gar nicht anders. Also wenn wir beide arbeiten wollen und diesen entgrenzten Beruf machen wollen, der ja morgens, mittags, abends und am Wochenende stattfindet, geht das nur, wenn die Schwiegereltern und die Eltern in der Nähe sind. Das hätte sonst nie funktioniert.
Und ist es gut, wenn der Mann dasselbe macht in deinem Fall? Also jetzt mal abgesehen von der Orga, wenn man sich auch beruflich praktisch so austauschen kann in eurem Beruf?
Für uns ist das total gut. Also für uns ergibt das sehr Sinn, das so zu machen, weil wir uns im Team einfach auch gut ergänzen. Wir haben geguckt, was ist eher so dein Talent, was ist eher mein Talent, welchen Arbeitsbereich kannst du eher machen, welchen kann ich eher machen. Und also ich mag das total. Ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen.
Und was ist dein Talent? Besser als bei ihm?
Besser als bei ihm. Also er kann definitiv besser alle Verwaltungsdinge. Ja. So, da habe ich einfach nicht das Händchen für, sage ich ganz ehrlich. Und ich glaube, das, was ich gut kann, ist die Arbeit mit Jugendlichen. Mhm. Arbeit mit Kindern vielleicht auch. Ich glaube auch, er könnte das vielleicht sogar genauso gut. Aber mir liegt das näher, sagen wir mal so.
Seine Eltern sind ja auch beide Pastoren. Pastorinnen, ja. Pastoren. Ja. Bei dir ist es anders. Du kommst nicht aus einer gläubigen Familie immerhin, oder?
Ja, es ist schon, schon eine gläubige Familie, aber keine akademische Familie. Mein Vater ist Schlachter, so. Arbeitet schon lange nicht mehr in dem Beruf, aber es ist einfach.
Und stimmt es, dass du durch ihn so ein bisschen auch zur Theologie gekommen bist?
Wir durcheinander, würde ich tatsächlich eher sagen. Also wir sind kurz vorm Abi zusammengekommen, 2004. Und ich bin natürlich bei ihm zu Hause aus- und eingegangen und habe das mitbekommen, was seine Eltern so machen und wie das geht, was da für ein Beruf das ist. Aber das hätte allein nicht gereicht, um mich dafür zu entscheiden. Ich wollte eigentlich Germanistik und Latein studieren. Ja. Und das war dann so eine Nacht- und Nebelaktion, wo wir beide miteinander entschieden haben, weißt du was, wollen wir nicht? Lass uns doch Theologie studieren. Er hatte nämlich schon seinen Einberufungsbescheid von der Bundeswehr. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach aus.
Und jetzt passt das offensichtlich unheimlich gut, um auch eben eine 6-köpfige Familie zu führen, dass ihr euch das so teilen könnt. Ne? Und müsst ihr so einen Dienstplan abgeben oder macht ihr das völlig unter euch?
Ein Dienstplan für...
Der Gemeinde, keine Ahnung. Wir müssen mal Dienstpläne abgeben, wer wann moderiert. Aber ihr könnt sagen, heute machst du mal die Predigt und ich gehe in die Kita und morgen machen wir es so rum.
Ja. Das machen wir tatsächlich unter uns.
Und wer vor allem dann auch zu Hause den Haushalt schmeißt.
Genau, das ist für uns auch der große Vorteil, weil wir dann ja auch ganz kurzfristig mal gucken können. Ich kann jetzt nicht, vielleicht gehst du mal eben dahin oder so. Mhm. Das ist für uns total super, das so zu machen.
Ja, das glaube ich. Aber das Doofe ist, habe ich wiederum gehört, dass die meisten oder viele Leute immer noch denken, du wärst die Frau Pastorin, also die Frau vom Pastor, aber nicht auch die Pastorin. Ist es echt im Jahr 2024 immer noch so, dass man klar machen muss, nee, wir haben gleichberechtigt jeder eine Stelle hier und die gleiche Kompetenz?
Ja, das ist so. Also das, vielleicht ist es manchmal auch im Sprachgebrauch einfach noch nicht so drin, das weiß ich nicht. Aber es ist oft so, dass es der Herr Pastor und seine Frau ist. Und wenn ich das dann sage, ich bin aber auch Pastorin, habe ich auch schon gehört, ach, ist Ihnen das so wichtig, dass man sagt, Sie sind auch Pastorin? Und ich sage jedes Mal, nein, wir können auch gerne sagen, das sind Ina und Benjamin oder Herr Jeckel und Frau Jeckel, aber Herr Pastor und seine Frau, das ist ja, ja, also das ist halt blöd.
Nee, ist ja auch nicht gerechtfertigt. Nee. Umgekehrt ist es wahrscheinlich selten, ne?
Das ist Frau Pastorin und ihr Mann. Das hatten wir noch nie.
Ja, vielleicht
wir könnten das mal ausprobieren, wie das eigentlich klingt.
Manchmal muss man ja einfach mal so ein Wording vorgeben und dann irgendwann verselbstständigt sich das. Aber Kirche, das verbinden viele mit vielleicht dem Pastor anstatt mit der Pastorin und auch viele mit einem Gotteshaus und zwar im Heimatort. Doch es gibt durchaus auch andere Orte, wo man Gott finden oder mit ihm ins Gespräch kommen kann. An der Autobahn zum Beispiel oder im Strandkorb. Seelsorge to go oder auf dem Weg. Sabrina Pfeiffer hat sich die beiden Angebote in Schleswig-Holstein mal angeschaut.
Im schleswig-holsteinischen Dahme steht er, der Zuhörkorb. An der Ostseeküste bislang einzigartig. Jeden Mittwoch pünktlich um 9 bereitet Pater Ralf alles vor für die Seelsorge to go. Dann heißt es warten, bei Wind und Wetter.
Moin, moin. Ja, ich sitze ja je nach Temperatur hier auch in Badeshorts. Es ist halt so, dass viele flanieren, schauen mal in die Geschäfte, ohne gleich was zu kaufen. Und so ist es bei mir auch. Sie schauen erst mal vorbei, gucken, was ist es für ein Typ. Könnte man mit dem reden?
Die ersten neugierigen Urlauber lassen nicht allzu lange auf sich warten.
Wir kannten es nicht, bevor wir hierher gekommen
sind. Haben wir noch nie erlebt irgendwo.
Das Potenzial wird schnell erkannt.
Also ich glaube, dass es ein Zukunftsthema generell ist, weil wir einfach viel mehr Alleinstehende und auch einsame Menschen haben, die dieses Angebot nutzen können. Und ich glaube auch, dass der Ort hier gut gewählt ist, weil die Menschen im Urlaub natürlich über ganz andere Dinge nachdenken, als ich im täglichen Alltag in der Hektik.
Sich in so ungewohnter Atmosphäre zu öffnen, kein Problem für das Karlsruher Ehepaar.
Man ist ja hier anonym als Urlauber. Und wenn ich bei mir in der Heimatgemeinde würde in den Beichtstuhl gehen, dann wüsste ich genau, wer da sitzt und der weiß auch genau, wer ich bin. Hier bin ich anonym.
Aber ich hatte genau die Frage, kann ich überhaupt hier mich so öffentlich hinsetzen? Aber ich habe es jetzt deswegen genau mal ausprobiert und für mich festgestellt, ja, ich fühle mich hier in diesem Strandkorb geschützt und kann tatsächlich dann im Gespräch auch alles ausblenden.
Die Gespräche mit dem katholischen Pfarrer bekommen oft schnell Tiefgang. In der Regel bleibt es jedoch bei einer Begegnung.
Wenn Menschen schwierige Themen präsentieren, bin ich ganz überrascht, dass sie es meistens bei einem Gespräch auch bewenden lassen. Das zeigt aber auch nochmal das gute Maß an Eigenverantwortung und dass jeder eben auch aus dem Gespräch herausziehen kann und damit machen kann, was er möchte oder sie möchte.
Reisende für Kirche zu interessieren, das soll ab sofort auch in der ersten Autobahnkirche Schleswig-Holsteins in Oldenburg in Holstein an der A1 geschehen. Gemeindereferent Hubertus Lürbke stellt dafür an der katholischen Kirche St. Vezelin einen selbstgeklebten Wegweiser auf.
Das ist ein provisorisches Schild, das dauert eben, bis tatsächlich an der Autobahn die Schilder angebracht sind und auch hier an den Straßen.
Deutschlandweit gibt es 44 Autobahnkirchen, überwiegend im Süden. Gemeinsam mit Pater Ralf soll nun überlegt werden, wie möglichst viele Urlauber angesprochen werden können.
Ich denke, wir werden ja Leute englischsprachig, skandinavischsprachig haben.
Es gibt zum Beispiel kleine Broschüren mit dem Reisesegen. Die sind auch in verschiedenen Sprachen gehalten oder Gebete für unterwegs. So etwas ist also etwas Spezielles für Autobahnkirchen und dass sie auch verlässlich geöffnet sind.
Ob ein Rastplatz für die Seele oder ein Strandkorb für die Urlaubsseelsorge. An der Küste sollen Reisende künftig besser über die Kirche ins Gespräch oder einfach nur zur Ruhe kommen.
Es ist ja schon mal viel wert, wenn man zur Ruhe kommt und da einen schönen Ort hat. Aber es sind ja beides Angebote im Grunde, um Kirche auch attraktiver zu machen und zu den Menschen zu gehen. Ist das auch dein Verständnis von moderner Kirche?
Ja, total. Total. Ich glaube, wir können uns das auch schon lange nicht mehr leisten, zu warten, dass die Menschen zu uns kommen. Das müssen wir machen. Rausgehen dahin, wo die Menschen sind, dahin, wo die Menschen ihren Alltag haben und ihr Leben. Und da sprechen und zuhören. Deswegen mag ich auch die Sendung Dingenskirchen so gerne, weil das im Prinzip das gleiche, die gleiche Idee ist. Ne? Wir gehen dahin, wo die Leute sind und reden an ihrem Ort über wichtige Fragen.
Kommen wir auch gleich zu dem Format, was du hier für uns im NDR moderierst. Aber noch mal zu diesen Orten, die du ja auch schaffst, indem du da bist und dort vielleicht auch dort eine Ansprache hältst und den Weg zu Gott weißt. Und du hast zum Beispiel eine Taufe gemacht in der Nordsee. Ja. Zeigen wir mal hier die Bilder. War das deine Idee oder der Wunsch derjenigen, die da getauft worden sind? Wie kam das und wo ist das?
Das ist auf Borkum. Da sehen wir gerade, wie wir zum Strand laufen. Meine Idee ist das gewesen, ja, dass wir in der Nordsee getauft haben. Ich habe das vorher schon mal erlebt in einem See und fand die Idee dann einfach toll. Wenn wir sowieso mit KonfirmandInnen unterwegs sind und an der Nordsee sind, dann können wir das doch auch da ausprobieren. Und das war so schön. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis unter freiem Himmel, im Meer, mit den Wellen. Und also das berührt irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise als unter einem geschlossenen Dach.
Wie wichtig, würdest du denn sagen, sind überhaupt noch die Kirchen, wenn es jetzt so viele ja im Grunde Wege gesucht werden oder auch Orte, die eben auch Glauben vermitteln können?
Die Häuser, die Gebäude, meinst du?
Ja.
Oh, ich glaube, ich bin da absolut die falsche Person, die man danach fragen könnte. Ich glaube, dass es für viele Menschen total wichtig ist, so ein Gotteshaus zu haben, in das man hineingehen kann, wo man seinen Platz hat, wo man vielleicht auch eine Kerze anzünden kann. Mir persönlich geht das nicht so. Ich hänge nicht so an diesen Gebäuden. Ich erlebe meine tiefsten spirituellen Gefühle eher am Meer, in den Bergen, im Wald. So, also ich weiß es nicht.
Würdest du sagen, oder deine Erfahrung, dass vor allem junge Leute das ähnlich sehen und empfinden wie du? Also ist es vor allem etwas, wo ältere Leute noch gerne hingehen ins Gotteshaus? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich frage das immer meine KonfirmandInnen. Wie erlebt ihr das denn? Wie wichtig ist die Kirche? Und die finden das Gebäude tatsächlich immer total schön, wünschen sich, dass das erhalten wird. Und also denen ist das irgendwie wichtig, diesen Ort zu haben, auch zu wissen, ich bin da ja getauft worden, ich werde da konfirmiert und meine Eltern haben hier schon geheiratet. Da bin ich immer ganz überrascht. Das scheint altersunabhängig zu sein.
Du machst aber etwas, was wahrscheinlich vor allem jüngere Leute anspricht. Und das sind deine ganzen Gedichte, Geschichten, Gespräche auf Instagram. Du hast so ein eigenes Format auf Instagram. Wie ist es dazu gekommen?
Das kam in der Corona-Zeit. Da habe ich einen Weg gesucht, irgendwie mit meiner Gemeinde weiterhin auch in Kontakt zu bleiben. Da haben wir alle überlegt, wie geht das eigentlich? Und da habe ich einfach mal mir einen Insta-Account eröffnet. Und ich kannte mich da gar nicht mit aus, ehrlich gesagt. Und habe dann gesehen, was KollegInnen da so machen. Wie die so vorgehen, wie die mit Menschen sprechen, was man da überhaupt alles machen kann, welche Möglichkeiten das bietet. Das habe ich selber ausprobiert und da total Gefallen dran gefunden. Weil es so wahnsinnig niedrigschwellig ist. Man kommt so leicht mit den Menschen in Kontakt. Ich bekomme ganz viele Nachrichten. Auch Seelsorge funktioniert ganz prima über Instagram. Also ich finde, es bietet einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Wir können ja mal reinschauen, was du da machst. Dinges von Kirchen ist
Dinges von Kirchen, ja.
Ist der Titel oder der Name. Hier ein paar Ausschnitte.
Ach so, okay, ach so. Und du bist wer nochmal? Bist du mein Vater? Bist du Beyoncé? Bist du... Wer bist du?
Das bleibt alles so, wie es hier ist.
Ja, da haben wir gerade gesehen, das hat, hast du gesagt, hat deine Tochter gefilmt, die auch heute hier ist und dir zuschaut.
Ja.
Ganz nah, ich nehme an, die ganze Familie sitzt vorm Fernseher. Aber wie wir gerade gesehen haben, Mutter und Pastorin alles unter einen Hut bzw. unter einen Talar zu kriegen, ist eben nicht ganz so einfach.
Nee.
Ne?
Nee, das ist wirklich eine beständige Herausforderung und das klappt auch oft nicht gut. Das muss man tatsächlich auch sagen. Mhm. Das ist auch oft so, dass die Kinder dann mal mit müssen zu irgendwelchen Terminen oder ja. Ja, also es läuft manchmal auch wirklich drunter und drüber.
Aber das kennen ja alle Mütter, vor allem die Alleinerziehenden. Ihr habt das Glück, dass ihr noch zu zweit seid. Viele stemmen das auch alleine und da habe ich immer größten Respekt.
Ich finde, das sieht man dann immer an den Wäschebergen. Für alle Alleinerziehenden,
ja. Das ist ja das, irgendwas muss liegen bleiben, das darf es dann aber auch. Ja, das muss ja dann nicht alles perfekt sein. Aber gerade hast du angesprochen, was dich, du hast ja so einen Witz draus gemacht. Du hast ganz viele neue Ideen und es gibt immer einen, der sagt, nö, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben. Wie frustrierend ist das?
Das ist wahnsinnig frustrierend. Also mein Eindruck ist, das ist auch oft nur so eine kleine Gruppe an Menschen, die dann ganz beständig am Alten festhält, aber dann leider auch sehr laut dabei ist. So erlebe ich das manchmal. Und das ist schade. Das ist auch vor allen Dingen dann schade, wenn sich Jugendliche mal trauen, zu zeigen, wie sie eigentlich zum Beispiel einen Gottesdienst machen würden. Ganz andere Sprache, ganz anderes Format, ganz andere Lieder. Und also für mich ist das dann total frustrierend, wenn ich danach höre, oh, jetzt hat es aber ja gar kein Lied gegeben, was wir irgendwann schon mal gesungen haben. Das ist total schade. Das ist irgendwie echt demotivierend, finde ich. Also da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen die Offenheit.
Aber du versuchst trotzdem immer wieder was unterzumogeln, was Neues und Frisches oder auch mal einen ganz anderen Gottesdienst zu machen. Und dann müssen sich halt die arrangieren, die es jetzt nicht so gut finden. Dann haben sie das nächste Mal wieder vielleicht einen Gottesdienst, der ihnen zusagt.
Ja, ich finde, das ist ja auch ganz schön, wenn sich das so aufteilt. Ich finde, jeder und jede findet doch irgendwann mal was. Dann gibt es halt mal einen Gottesdienst für Familien und dann gibt es mal einen thematischen und dann vielleicht einen für ältere Menschen. Also ich finde, da ist eigentlich eine ganz große Vielfalt da. Und wenn alle so ein bisschen offen füreinander sind und ein bisschen Rücksicht nehmen, dann klappt das eigentlich ganz gut.
Was wir gerade gesehen haben, deine kleinen Filmchen auf Instagram, das war ja auch der Grund, weshalb mich der NDR dann eigentlich so entdeckt hat und dich auch zum Casting eingeladen hat für Dingenskirchen, sprechen wir gleich drüber. Aber dieses moderne Kirche zeigen, das will auch der Priester, den Christopher Braun getroffen hat. Er nutzt wie du die sozialen Medien und will damit vor allem junge Menschen für die Kirche begeistern. Mit Erfolg.
Der Segen für die Woche heute aus dem Kloster Nitschau.
Mit seinen Insta-Clips erreicht Bruder Lukas teilweise Millionen und betreibt sogar Seelsorge über die sozialen Netzwerke. So will er vor allem junge Menschen erreichen, die sonst mit Kirche wenig am Hut haben. So wie er selbst lange Zeit. Denn früher zählte für Boving nur die Karriere. Als erfolgreicher Werber verdient er damals gutes Geld, verantwortet große Kampagnen, ist weltweit unterwegs. Ein scheinbar perfektes Leben.
Es schien vielleicht perfekt, aber das Leben muss doch mehr zu bieten haben als Karriere, Ellenbogen, Gas geben, Reisen. Da muss doch noch mehr zu bieten haben, was in die Tiefe, was vielleicht die Leere in meinem Inneren, in meinem Herzen füllen könnte.
Mit damals 33 Jahren macht er sich auf die Suche nach mehr Sinn in seinem Leben. Erinnert sich an seine Kindheit im katholisch geprägten Rheinland, googelt Beten lernen und landet auf der Seite vom Kloster Nitschau bei Bad Oldesloe. Im Januar 2010 meldet er sich für ein dreitägiges Schweigeseminar an.
Das war erstmal sehr anstrengend und herausfordernd, weil ich es gar nicht gewohnt war, so lange am Stück zu schweigen. Aber ich habe gespürt, dass wirklich hier eine Beziehung wachsen könnte, dass ich hier auch vielleicht hingerufen worden bin.
Trotz der skeptischen Stimmen von Familie und Freunden, ein Dreivierteljahr später tritt er in das Kloster ein, lebt von da an in einer Gütergemeinschaft mit den anderen Mönchen. Anfangs ist alles neu und aufregend, doch bald zeigt sich auch, hier im Kloster ist nicht alles nur heile Welt.
Das Schönste im Klosterleben, das, was einen trägt, was einen die Kraft gibt, diesen Weg zu gehen, das sind die Mitbrüder, die Gemeinschaft hier im Konvent. Und das, was am meisten herausfordert, was auch am meisten nervt, was auch am meisten stört im Klosterleben, das sind die Mitbrüder.
Dennoch, Bruder Lukas entscheidet sich für ein Gelübde auf die Ewigkeit, studiert nebenbei Theologie, wird vor 4 Jahren sogar Priester und geht seinen ganz eigenen Weg, um die Menschen mit seinen Botschaften zu erreichen. Als Insta-Mönch baut er sich seine eigene Online-Community auf. und setzt dabei vor allem auf kurze, unterhaltsame Clips.
Die virtuelle Welt ist eine reale Welt für so viele Menschen und da gehören wir auch als Kirche hin. Und der größte und der beste und der erfolgreichste Influencer ist Jesus selbst. Der hatte zuerst 12 Follower, einer war ein Hater und die Hater sind bis heute geblieben. Nicht jedem gefällt das, was ich mache.
Trotz Kritik, auch von den eigenen Brüdern, der Erfolg gibt ihm recht. Einige seiner Videos wurden mehr als 5 Millionen Mal angeklickt. Mit vielen, vor allem jungen Menschen, diskutiert er auf Instagram über Religion, informiert über seinen Alltag als Mönch, betreibt Seelsorge. Werbung macht der Ex-Werber heute eben nur noch für Gott.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Krass, hast du gerade gesagt. Auf jeden Fall Wahnsinn, was für ein Werdegang. Also dieser Wechsel von der Werbeagentur ins Kloster.
Aber ich finde es richtig gut. Also ich habe gerade sofort gedacht, ja, cool.
Und man sieht auch wahrscheinlich, so ein bisschen spürt man auch, dass er Werbung gemacht hat, so wie er sich verkauft. Ja. Da kannst du dir durchaus auch noch Anregungen holen. Oder kanntest du ihn?
Ich kannte ihn bisher noch überhaupt gar nicht. Aber also mir geht es so, ich habe jetzt total Lust zu gucken, wer ist das? Was macht der sonst noch?
Ja, schau, du könntest zum Beispiel auch wahrscheinlich auf einem seiner Posts gucken, wie das mit dem Schweigen war. Das finde ich ja total spannend. Mhm. Schweigeerfahrung, Schweigekloster, hast du schon mal gemacht?
Ich habe das gemacht, damals in der Ausbildung im Vikariat, war das Teil des Programms, eine Woche lang im Kloster schweigen und für mich ging das gar nicht. Für mich ging das gar nicht. Also man ist da ja auch nicht alleine, ich war da ja mit meinem Kurs, mit vielen Freunden und Freundinnen und dann am Tisch zu sitzen und nichts zu sagen gemeinsam, also war für mich irgendwie eine total absurde Idee. Ich habe das 2 Tage lang gut hingekriegt und am 3. habe ich gedacht, nee, also
obwohl,
das ist nicht meins.
Obwohl, ich habe Freundinnen, die das gemacht haben und so wie er gerade, wie Lukas sagen, das wäre eine ganz tolle Erfahrung, wenn man das durchhält und
Bestimmt.
Das verändert einen wirklich. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen was Spirituelles fast, so dieses in sich gucken und in sich hören, ohne die Welt von außen so reinzulassen, überhaupt. Habe ich den Eindruck, dass so diese Spiritualität einen größeren Stellenwert bekommt? Ist das so? Oder?
Also ich würde das alleine sofort noch mal ausprobieren. Mhm. Wenn ich jetzt wüsste, ich bin eine Woche da alleine und kann das noch mal ausprobieren, da würde ich sofort sagen, das mache ich noch mal. Aber mit Freundinnen, das kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen, eine Woche lang gemeinsam, da hat sich doch so viel zu erzählen.
Man kann es ja heute, also, ja, eben, man kann ja heute Abend schon mal, Sie können ja heute Abend schon mal versuchen, zu Hause ne, das zu machen.
Als
einfach
Paar
mal schweigen, als Paar nebeneinander.
Sie einfach mal
wer zuerst spricht, genau, machen doch vorher aus, was der oder die dann machen muss.
Gut.
Dingenskirchen, so heißt das Format, in dem dich ja viele kennen und für das du im NDR ganz viele spannende Orte schon besucht hast, mit Menschen ins Gespräch gekommen bist. Mhm. Was genau, für die, die es noch nie gesehen haben, ist Dingenskirchen?
Dingenskirchen, da geht es darum, dass ich als Pastorin einfach mal die Kirchengemeinde und die Kirchenmauern verlasse. Das mache ich natürlich in meinem Alltag auch. Aber und dann ganz exemplarisch an einen Ort gehe, wie zum Beispiel ein Sozialkaufhaus oder einen Campingplatz oder ein Tattoo-Studio und da einfach mal eine wichtige Frage, eine ganz normale Alltagsfrage scheinbar, mit unterschiedlichen Menschen durchspreche.
Und, weißt du noch, was das beim Kiosk war, die Frage?
Beim Kiosk ging es um das Thema Nachbarschaft. Mhm. Ist es eigentlich in einer Stadt per se anonymer als in einem Dorf oder in einer Siedlung?
Ja.
Und wie gelingt das da eigentlich, in Kontakt zu kommen? Wie kriegen die Leute das hin, dass die sich überhaupt wahrnehmen, sehen und voneinander wissen? Ist das schwieriger oder einfacher? Und was bedeutet den Menschen das? Fand ich total spannend.
Wir können ja mal reinschauen, reinhören. Und wir haben gerade aus dieser Folge Kiosk eine kleine Szene.
I love this place.
In der Kleinstadt Lea kenne ich durch meine 4 Kinder und meinen Beruf als Pastorin wirklich Gott und die Welt. Ich frage mich, wie ist das, wenn man so ein soziales Netz nicht hat? Wie kriegt man überhaupt Kontakt und wie entstehen Gemeinschaften?
Natürlich wünsche ich mir, dass das meine Nachbarn das so empfinden, dass wir eine Bereicherung sind für den Stadtteil.
Erzähl mal, wie oft bist du hier im Kiosk?
Jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja.
Ohne Ausnahme?
Ohne Ausnahme.
Wieso so oft?
Ja, ich bin Rentner, habe viel Zeit, lebe allein.
Ist denn Einsamkeit hier ein Thema?
Dann sitzen sie bei uns und dann sagen sie erst mal viele Monate vielleicht gar nichts. Und dann kommen halt Martin und ich ganz oft ins Spiel und connecten dann die, die da irgendwie mit am Tisch sitzen oder so. Und
fühlt sich das an, so einen sozialen Ort irgendwie geschaffen zu haben?
Ich finde das sehr, sehr schön.
Spannend, mal so tief eintauchen in so einen Mikrokosmos im Grunde, so ein Kiosk, ne, was man da alles hört und erlebt.
Ja.
Und wir haben es ja gerade gehört, dass der Kiosk auch eine ganz wichtige Funktion hat in so einem Stadtteil oder der Nachbarschaft, oder wie hast du das erlebt?
Ja, wie so ein Knotenpunkt. Also die Menschen, es begegnen sich da Menschen, die sich sonst gar nicht wirklich wahrgenommen hätten und kommen da tatsächlich zusammen. Auch dadurch, dass es eine Gelegenheit gibt zum Sitzen, kommen völlig fremde Menschen miteinander ins Gespräch und das auch immer wieder. Also ich glaube, das ist echt ein Ort gegen die Einsamkeit und gegen die Anonymität, so habe ich es wahrgenommen.
Dieses Thema Einsamkeit ist ja ein unglaublich großes geworden und auch beängstigend, wie viele Menschen doch einsam sind. Wie erlebst du das in der Gemeinde?
Das erlebe ich an verschiedenen Stellen, also ganz besonders natürlich bei Besuchen im Seniorinnenheim. Ne? Also da ist das schon immer wieder ein Thema. Menschen, die alleine sind, die ihre Kinder vermissen, weil die weit, weit weg wohnen und die einfach auch einen Großteil ihres Tages total alleine verbringen. Und das sind ja nicht nur Menschen im Altenheim, das sind ja auch Menschen, die noch zu Hause wohnen. Also da fällt es mir insbesondere auf. Das geht einem schon zu Herzen.
Und das ist dann gut, wenn es sowas wie ein Kiosk gibt, wo man auch hingehen kann oder Nachbarn hat, mit denen man ins Gespräch kommt.
Nachbarn vor allen Dingen, ja. Also ich lebe ja eher in einer Kleinstadt. Kiosk gibt es jetzt nicht so viele, aber da ist Nachbarschaft einfach total wichtig, ne? Dass man nacheinander sieht und guckt, wie geht es den anderen. Ist der Rollladen schon hoch oder ist da jemand vielleicht auch schon 3 Tage nicht mehr aus dem Haus gegangen?
Und sonst vielleicht auch mal klingelt und fragt, ob alles gut ist, ob man was mitbringen kann, wenn man einkaufen geht und so ganz einfache Sachen. Du warst auch in einem Sozialkaufhaus. Was ist ein Sozialkaufhaus?
In dem Sozialkaufhaus, in dem ich war, ging es darum, dass Dinge, Kleidung, Geschirr, Möbel, alles Mögliche, was Leute gespendet haben, wieder so zu präsentieren, möglicherweise auch aufzubereiten, dass es wieder verkauft werden kann. Dafür gibt es ein großes Sozialkaufhaus in Kiel. Die sagen allerdings lieber Second-Hand-Kaufhaus. Mhm. Das klingt natürlich gleich auch ganz anders. Zum einen für Menschen, die vielleicht einfach nicht die finanziellen Mittel haben, in einem normalen Kaufhaus einzukaufen. Aber, deshalb auch Second-Hand-Kaufhaus, eigentlich auch wegen des Themas Nachhaltigkeit, ne? Um einen Ort zu schaffen für Menschen, die bewusst leben wollen, um zu gucken, was kann ich denn hier eigentlich kaufen, was ich gerade brauche.
Das gibt es auch in Hamburg und ich finde das ganz toll, wenn man so Sachen aussortiert, wo man denkt, Mensch, eigentlich sind die noch gut und dann tut es mir in der Seele weh, das wegzuschmeißen und dann kann man es da hinbringen und die gucken dann, können sie es gebrauchen oder nicht und dann ist es für einen guten Zweck auch teilweise das Geld, was da zusammenkommt, finde ich eine ganz tolle Einrichtung und wir schauen mal, wie das in dem Sozialkaufhaus ausgesehen hat, in dem du warst. Kiel.
Ich habe mal wieder ausgemistet. Spielzeug der Kinder und mein Kleiderschrank. Und wie immer stehe ich vor der gleichen Frage. Wohin jetzt mit den Sachen? Die sind ja noch gut. Also wegschmeißen oder weitergeben?
Ich bin hier in Kiel, im Sozialkaufhaus Echt Gut.
Hi, ich bin Ina. Moin.
Hallo, ich bin Heinke.
Jeden Tag werden hier Möbel und Klamotten abgegeben. Diese Massen überwältigen mich.
Oh, eine Schwimmweste. Das ist ja auch so ein bisschen wie so eine Überraschungskiste hier, oder nicht?
Was ich mich frage, wann und wie kann man denn den Wert von Sachen erkennen?
Gute Frage. Wie erkennt man den Wert von Sachen? Hast du eine Antwort gefunden?
Die Antworten waren durchaus unterschiedlich. Von allen habe ich eigentlich gehört, dass es selten um finanziellen Wert geht, sondern eher um ideelle Werte. Was haben die Teile für eine Geschichte? Ist das hier gerade nachhaltig, was ich mache? Was hat das vielleicht schon mal jemandem bedeutet? Und was bedeutet es jetzt mir? Habe ich ein besonders individuelles Einzelstück? Also das waren eher so die Werte, von denen mir die Menschen erzählt haben, dass ihnen das wichtig ist. Mhm. Viel wichtiger als ein teures Stück aus irgendeinem anderen Möbelhaus oder irgendwie ein Designerstück zu Hause stehen zu haben.
Und ich glaube auch, dass es dann leichter ist, es jemanden in andere Hände zu geben, als eben in die Tonne zu werfen. Ne? Was etwas, was für mich Wert hat, was mir etwas bedeutet. Kannst du dich gut von Sachen trennen? Wegschmeißen?
Tatsächlich ja.
Muss man eigentlich also, mit 4 Kindern außer Platz schaffen.
Also mit 4 Kindern muss man aussortieren können. Und ich hänge nicht so sehr an Sachen. Ich kann das gut. Ich mache das einmal im Jahr, dass ich mit Müllbeuteln durchs Haus gehe und dann wirklich gucke, was hat sich hier angehäuft, was wir gar nicht brauchen und was muss dringend mal aussortiert werden. Das mache auch ich. Ich kann das ganz effektiv. Also
sehr gut.
Aber es gibt ein paar Sachen, von denen ich mich tatsächlich nicht trennen kann. Das sind so Kinderfotos und ich habe noch so eine Schatulle mit alten Briefen, von denen kann ich mich ganz schwer trennen. So ein Schmuckstück, so ein Ring von meiner Oma, da kann ich mich auch nicht von trennen. So ein paar Sachen sind das, an denen mein Herz so hängt, dass ich es tatsächlich nicht wegtue.
So, dann behältst du die auch. Wenn es fürs Wohlgefühl ist, dann nicht weg.
So alte Zeichnungen von den Kindern.
Ja, klar.
Das kann ich auch schlecht wegschmeißen.
Kann ich gut verstehen. Und nachher kriegen dann die Kinder, ich weiß noch, irgendwie, wenn man aussieht, kriegt man irgendwann so eine Tüte. Du, ich habe noch ganz viele von deinen Tagebüchern und Bildern und so. Willst du die jetzt nicht mal mit zu dir nehmen?
Ja,
das kommt dann. Also, obwohl die Kirche, die evangelische wie auch die katholische, viel Gutes tut und macht, die Mitgliederzahlen, die schrumpfen bei beiden Konfessionen. Und das hat auch ganz praktische Auswirkungen. Vielen Kirchengebäuden droht das aus, in Hamburg aktuell einer Gemeinde in Berne.
Die Friedenskirche im Hamburger Norden wird hier nicht mehr lange stehen. Vielleicht noch ein oder eineinhalb Jahre. Die Kosten für den Unterhalt des Gebäudes sind zu hoch, die Einnahmen zu gering. Die Gemeinde, immerhin 6000 Mitglieder, zwar aktiv, aber auch sie schrumpft. Deswegen hat der Kirchengemeinderat den Abriss beschlossen. Viele Gemeindemitglieder trifft das sehr.
Man darf keine Kirche abreißen. Das ist für mich ein Gotteshaus. Und das reißt man nicht einfach, wenn es einem nicht mehr gut geht, ab.
Die Gemeindemitglieder wehren sich dagegen. Sie haben eine Initiative gegründet, kein Abriss der Friedenskirche Berne. Friedenskirche soll bleiben. Durch eine Unterschriftensammlung und ein Bürgerbegehren wollen sie ihre Kirche retten.
Wir haben das erstens aus der Zeitung erfahren. Das hat uns nicht gefallen. Wir wurden da wenig mitgenommen in diesen ganzen Prozess der Entscheidungsfindung vor allen Dingen. Das fanden wir sehr schwierig. Als wir dann mit der Kirche gesprochen hatten, haben wir uns da eigentlich auch nicht mitgenommen gefühlt, weil die KirchenvertreterInnen immer nur gesagt haben, dass sie an ihrer Entscheidung festhalten.
Die Kirchen verlieren kontinuierlich Mitglieder. So wenig wie 2023 waren es noch nie. Und Kirchen mit so kleinen Gemeinden werden zu Objekten auf dem Immobilienmarkt. Die St. Stephanuskirche in Hamburg, Eimsbüttel, wurde 2005 entwidmet. Heute ist das Büro einer Werbeagentur im Kirchenschiff. Auch die ehemalige Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Hannover-Linden musste notgedrungen umfunktioniert werden. Trotz Denkmalschutz und miserabler Wärmedämmung wurde sie zu einem Wohnheim für Studierende und Auszubildende umgebaut. Die Fassade aus den 60er Jahren ist erhalten geblieben. Aber in Hamburg-Berne kämpft man noch für die Kirche. Sie soll bleiben. Für ihr Bürgerbegehren hat die Initiative erfolgreich Unterschriften gesammelt.
Die Initiative hat genug Stimmen gesammelt, dass sie die sogenannte Sperrwirkung entfaltet. Das heißt, wir dürfen unser Bebauungsplanverfahren erstmal nicht weiterführen, bis über das Bürgerbegehren entschieden ist. Wenn wir das Bürgerbegehren übernehmen, wird dieses Kirchengrundstück nicht weiter überplant.
Doch auch wenn der Hauptausschuss das Bürgerbegehren annimmt, die Entscheidung, die Kirche abzureißen, trifft der Kirchengemeinderat selbstständig. Und der sieht keine Hoffnung für den Erhalt.
Das ist ein ganz düsterer Tag für diese Kirchengemeinde und diesen Standort. Es heißt, wir fallen aus dem Bebauungsplan raus. Wir können hier keine Wohnung bauen. Wir wollten 40 Wohnungen bauen, auch mit sozialen Trägern zusammen. Und wir ziehen einen Bauzaun. Die Kirche wird trotzdem abgerissen, weil wir sie, wie schon dargelegt, nicht finanzieren können.
Aber aufgeben ist für die Initiative keine Option. Sie wollen weiterkämpfen. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Besucher. Immer mittwochs laden sie zur offenen Kirche ein.
Dann drücken wir die Daumen, dass da sich noch was dreht. Aber es ist traurig und die Frage ist ja,
Hab ich auch gerade gedacht, ne? Oder? Da hängen ja auch ganz, ganz, ganz viele Emotionen dran. Mhm. Also ja, ist schade.
Die Frage ist ja, wie man das stoppen kann. Also was muss passieren, damit eben weniger austreten und wieder mehr in die Kirche eintreten?
Wenn ich das ganz genau wüsste, dann hätten wir, glaube ich, ein tolles Rezept gefunden. Genau weiß ich es nicht. Also ich merke, dass mir das Thema auch ganz schwer im Magen liegt. Es geht ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch so. Und ich glaube, es sind alle ganz viel am Rödeln und gucken, was können wir eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob sich das stoppen lässt. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es noch mal einen anderen Trend gibt, weil mir die Kirche immer noch sehr am Herzen liegt. Und ich mir einfach so wünsche, dass ich ein bisschen was davon rüberbringen kann. Aber ob sich das stoppen lässt, ich weiß es nicht.
Die Frage ist, vielleicht haben Menschen vergessen, warum es sich lohnt zu glauben. Warum das was Schönes ist, wenn man einen Glauben hat. Wenn du jetzt noch mal so 30 Sekunden Werbung machen kannst, warum sollte man glauben? Warum lebt es sich vielleicht auch einfacher, wenn man glaubt?
30 Sekunden.
Mehr ist nicht mehr.
Ich glaube, dass es sich lohnt, das auszuprobieren. Also auch den Weg noch mal in die Kirche zu versuchen. Kirche ist für mich immer noch der Ort, an dem wir so sein können, wie wir sind, an dem wir mit offenen Armen hoffentlich empfangen werden und an dem es keine Unterschiede gibt. Und Ach, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen das einfach noch mal ausprobieren und dem eine Chance geben.
Ich mag ja auch immer diesen Satz, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist ja irgendwie auch was Berührendes und Beruhigendes. Ne? Ja. Und das Schöne ist, man kann auch spät noch mal zum Glauben zurückkommen oder zum Glauben finden,
immer.
Oder?
Man kann immer noch mal zurückfinden, das glaube ich auch. Also, je nachdem, was man so erlebt und wie offen man vielleicht auch ist.
Also ich finde, das macht Mut, vor allem du machst Freude und Mut, einfach mal wieder in die Kirche zu gehen, weil du so fröhlich wirkst. Doch, finde ich wirklich. Und eben so was Modernes hat und man vielleicht manchmal noch im Kopf so was Verstaubtes in Erinnerung hat und Kirche sich ja auch geändert hat an vielen Orten. Mhm. Auch dank Pastorinnen und Pastoren wie dir und deinem Mann, die einfach einen frischen Winter auch reinbringen. Wie sieht deine Woche jetzt noch aus, wenn du jetzt zurückfährst?
Ich habe ab Donnerstag Urlaub.
Oh. Wo geht's
hin? Darauf freue ich mich ganz, ganz, ganz doll. Ich fahre nur mit meinem Mann, fliege ich nach Lanzarote.
Herrlich, dann wünsche ich euch gutes so Wetter und auch gute Erholung. Und die Kinder bleiben wahrscheinlich bei den Großeltern, hast du erzählt. Da gibt es ja gerade ein Netzwerk. Auch. Schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Samstag, 12.45 Uhr, NDR Fernsehen, Dingenskirchen und natürlich in der Mediathek und auf Instagram. Dingens von Kirchen. Und morgen kommt Mujib Latif, Klimaforscher. Wir reden, na klar, über das Klima. Freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss und reden Sie heute mal über Gott und die Welt oder schweigen Sie?
Schweigen, ja, das wäre auch nett.